Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wohl dem Menschen, der es festhält, dass er den Feiertag halte und nicht entheilige. Wir wollen beten. Schenk heut Erbarmer, Heil und Segen. Es ist dein Tag doch Herrlichkeit. Gib, dass wir all erfahren mögen, wie hoch, Herr, deine Gnade erfreut. O Herr, wir sind deiner Gnade sehr bedürftig. Du weißt es, wie viel Sünde und Schuld und Versagen und ungeistliches Wesen in der vergangenen Woche liegt. O Herr, wir wollen unser Herz offen vor dir hinlegen. Schenk uns in Jesus deine Gnade und Vergebung der Sünden. O Herr, wir brauchen deine Gnade im Kampf des Alltags. Du weißt es, wie viel große und kleine Nöte und Probleme uns quälen. Herr, wir legen sie dir hin. Nimm es an dein Herz und lass unsere Seelen nun still werden über deinem Worte. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift aus dem 110. Psalm. Ich möchte gern das diesem Psalm recht aufnehmen, darum wollen wir uns hinsetzen. Ich möchte nachher predigen über den letzten Satz dieses Psalms. Und wir müssen zum Verständnis der Predigt den Psalm hören. Und darum bitte ich Sie, nehmen Sie es auf. Doch Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Der Essener wird abgelenkt durch die kleinste Bewegung. Doch Herr wird das Zepter deines Reiches senden aus Zion. Herrsche unter deinen Feinden. Nach deinem Sieg wird dir dein Volk williglich opfern in heiligem Schmuck. Deine Kinder werden dir geboren wie Tau aus der Morgenröte. Doch Herr hat geschworen und es wird dir nicht gereuen. Du bist ein, er sagt er zu Jesus, zum Sohne, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Doch Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Völkern. Er wird ein großes Schlagen tun unter ihnen. Er wird zerschmettern das Haupt über große Lande. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Wir schlagen.
Yeah. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist
und der da war und der da kommt. Amen. Wir lesen das letzte Wort aus dem Psalm, den wir eben gehört haben. Wir wollten ja in dieser Trinitatiszeit einige schwere Psalmstellen, soll ich sagen, einige unverständliche Psalmstellen besprechen. Da hören wir Psalm 110, Vers 7. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Er wird trinken vom Bach am Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Kürzlich war ich in einem Kreis, da kam das Gespräch auf diesen Gottesdienst. Man sprach davon, dass das alles so nicht in Ordnung sei, es sind keine Glocken da und keine Orgel da. Und vorher sahen die Leute nach rechts und links guten Tag und so. Da sagte jemand zu mir, nach welchen Gesichtspunkten gestalten Sie denn eigentlich Ihren Gottesdienst? Und da habe ich ihm geantwortet, Gottes Wort in der Bibel ist die notwendige Speise für einen Menschen, der Gott gehören will. Wer unter Ihnen nicht die Bibel liest, der soll gar nicht behaupten, dass er ein Christ wäre. Der ist ferne von Gott. Gottes Wort ist die notwendige Speise für einen Menschen, der Gott gehören will. Und darum wollen wir hier nichts anderes als Gottes Wort auslegen und darreichen. Und ich sagte, dabei werden nicht nur leichte Milchfläschlein verabfolgt, Speise für Unmündige im Glauben. Das machen wir in Evangelisationsversammlungen, sondern es werden auch schwere Brocken verabreicht. Und unser heutiger Text ist so ein schwerer Brocken. Kurz vor dem Ausbruch des letzten Krieges war ich zu Vorträgen in Lettland. Und da lernte ich in Riga einen der größten Kenner der hebräischen Sprache und aller der Dialekte, der dazugehören, einen großen Kenner des Alten Testaments kennen, Rudolf Abramowski. Es ist eine Freude, mit diesem Mann zusammen zu sein. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war dies, dass gleich nach dem Krieg ein Zug nach dem Osten rollte mit Deportierten und jemand sah, wie seine Leiche aus diesem Zug geworfen wurde während der Fahrt. Gott geht oft sehr großzügig mit seinen Knechten um. Aber er hat in meinem Studierzimmer ein Denkmal. Da steht im Bücherschrank seine herrliche Psalmenauslegung mit seiner Widmung. Ich empfinde es immer wie ein Denkmal für diesen bedeutenden Mann. Und nun denken Sie einmal, dieser Rudolf Abramowski, der sagt zu unserer Stelle hier nur einen einzigen Satz. Das ist so ein unverständlicher Satz. Ich verzichte darauf, ihn auszulegen. Das ist bestimmt ein schwerer Brocken. Und beinahe hätte ich gedacht, wenn Abramowski so sagt, dann riskiere ich schon gar nicht. Aber wir uns vorgenommen haben, mal hier so schwierige Psalmstellen im Sommer lang zu betrachten, habe ich es doch gewagt. Trotz allem mit ihnen zu horchen auf dieses Wort. Und wir wollen versuchen, etwas zu hören. Es ist Gottes Wort. Der jetzt lebende Gott redet zu uns. Ich lese den Satz nochmal. Er wird trinken vom Bach an dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Er wird trinken vom Bach an dem Wege. Was bedeutet das? Ich habe drei Teile. Ist ein bisschen komische Predigt, gebe ich zu. Erster Teil, was sagt Luther zu diesem Wort? Wissen Sie, Sie können erst ganz richtig folgen, wenn Sie jetzt im Moment überlegen, wie verstehen Sie dieses Bibelwort? Sind doch hier Christen. So ein Leiter, wenn ich jetzt drüber reden müsste, nachmittags. Er wird trinken vom Bach am Wege. Würdest du sagen? Nun, wir wollen hören, was Luther sagt. Sehen Sie, der Reformator, können Sie mich hinten verstehen? Läuft das Ding hier? Schlecht, du hast schwach eingestellt, das glaube ich. Geht's jetzt besser? Du musst ein bisschen stärker einstellen. Geht es jetzt gut? Danke. Bitte melden sich während der Predigt und nicht nachher. Ich sage immer so schrecklich ermüdend, wenn hinterher jemand kommt und sagt, es war schön, aber ich habe nichts verstanden. Was sagt Luther? Sehen Sie, der Reformator Luther war ein... Lassen Sie die Türen hinten bitte offen, ja? Sonst kriegen wir keine Luft. Der Reformator Luther war ein gewaltiger Ausleger. Und um ihn her waren klug und gelehrte Männer. Melanchthon, der große Kenner der hebräischen Sprache. Die haben ihm geholfen, die Bibel auszulegen. Und darum tun wir bei solchen schweren Stellen immer gut, zuerst einmal auf diese Reformatoren zu hören. Was Luther sagt, das will ich Ihnen jetzt mit meinen Worten sagen. Mit meinen Worten. Sehen Sie, der ganze Psalm spricht von dem herrlichen Sieg des Sohnes Gottes. Ich bin so froh, dass ich Jesus gehöre. Denn damit gehöre ich von dem Moment ab, seit ich ihm gehöre, auf die Seite des Siegers. Der Psalm fängt an, dass der Vater zu dem Sohne sagt, zu Jesus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege alle deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Das ist am Himmelfahrt geschehen. Wir haben einen erhöhten Herrn, der lebt, regiert, beglückt und segnet. Und dann ist hier die Rede von den Siegen Jesu in aller Welt. Es steht hier, deine Kinder werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Es ist eine große Sache, dass der Name Jesu in allen Kontinenten dieser Erde ausgerufen wird. Nein, die Sache Jesu ist, weiß Gott, keine Winkelsache. Und wenn der deutsche Spießbürger sie dafür ansieht, dann spricht das gegen den deutschen Spießbürger und nicht gegen Jesus. Und dann ist die Rede hier in dem Psalm von dem letzten großen Sieg Jesu, wenn er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Darauf wartet die Gemeinde Jesu Christi. Und wenn die Welt tausendmal sagt, das sei ja eine närrische Sache, man warte seit 2000 Jahren, da antworten wir, was sind vor Gott 2000 Jahre? Wir wissen es gewiss, dass die Herren dieser Erde gehen und vergehen. Wie Spreu, die der Wind zerstreut. Aber unser Herr kommt. Der Satz stammt nicht von mir, sondern von Dr. Heinemann. Und sehen Sie, davon redet unser Psalm, von diesen fortschreitenden Siegen Jesu. Und nun sagt Luther, im letzten Vers, wird noch einmal die Begründung gegeben, warum Jesus alle Gewalt gegeben ist. Nämlich darum, weil er für die Welt gestorben ist und gelitten hat. Er wird sein Haupt emporheben, weil er vom Bach am Wege trinkt. Luther sagt also, das Trinken vom Bach am Wege ist eine geheime Bezeichnung für Jesu Leiden. Ich darf dazu zunächst mal sagen, dass die Bibel ja nicht so ist wie eine Illustrierte. Sie können ihr Gehirn rausoperieren, dann verstehen Sie jede Illustrierte noch spielend. Oder die Bildzeitung, nicht wahr? Aber die Bibel, dazu gehört schon ein bisschen mehr. Und darum spricht sie oft in geheimnisvoller Sprache. Und nun sagt Luther, er trinkt vom Bach am Wege, das ist eine Bezeichnung, eine Geheimsprache für Jesu Leiden. Und das will ich Ihnen eben erklären. Er wird trinken vom Bach am Wege. Da ist zunächst gezeichnet ein Wanderer, der müde und durstig über eine Landstraße geht. Stellen Sie sich nicht eine asphaltierte Autostraße vor. Können Sie sich noch eine Straße vorstellen ohne Autos und ohne Asphalt? So eine Straße, wie sie im Morgenland wahrscheinlich noch sind, ich war noch nicht da. Und nun trinkt er, weil er sonst nichts hat, vom Bach, der neben dem Wege heraus. Und da ist zunächst geschildert Jesu Niedrigkeit. Als der Sohn Gottes in die Welt kam, da kam er nicht in königlichem Pomp über die Straßen der Welt gezogen, trotzdem ihm dieser königliche Pomp zustände. Da waren nicht Wochenschauen, Fotografen und Adjutanten, nichts. Er war der Wanderer, der Pilger, der Gast, der Niedrige. Und getrunken hat er. Sehen Sie, der Herr Jesus hat selber mal sein Leiden verglichen mit einem bitteren Trank. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Er hat die Niedrigkeit, das Leiden, den Jammer, die Verachtung, den Spott, den Hohn, den Tod gleichsam hineingetrunken. Luther sagt, der Mensch trinkt lieber von einer klaren Quelle als von einem Bach am Wege. Das ist eine verächtliche Stelle zum Trinken. Da wird Schmutz drin sein. Und er sagt Luther, damit wird hingewiesen, dass Jesu Leiden für uns ein gemeines Leiden war. Es war nicht ein großartiges Leiden. Sehen Sie, wenn jetzt nächstes eine Weltraumrakete in die Luft geht und nicht zurückkommt, dann war das ein pompöses Sterben, nicht? Davon spricht die Welt. Jesu Leiden war kein pompöses Sterben. Es war ein Trinken vom schmutzigen Bach am Wege. Er wurde als Verbrecher gehängt. Zwischen Verbrechern. Es ist ein gemeines Sterben. Ein niedriges. Denn die Luther weist noch darauf hin, dass in der lateinischen Übersetzung der Bibel, man nennt sie Vulgata, das ist die Bibel, die katholische Kirche heute gebraucht, dass da für Bach das Wort Torrens steht. Das heißt eigentlich der Wildbach. Luther sagt es so, das heißt ein Wasser, das stark läuft, als in vollem Strom daherfährt und dahin reißt. Jesu trinkt sein Leiden aus einem Strom, aus einem Bach, in dem die schreckliche Macht der Welt, der Pöbel, die Gelehrten, das Imperium Romanum und die Brutalität und die Hölle daherbrausen. Das ist ein Torrent. Er trinkt von einem schrecklichen Bach, von einem Wasser, das dahin reißt. Das ist Luthers herrliche Auslegung. Und er sagt, nach diesem wundervollen Siegespsalm wird gesagt, Jesus erhebt sein Haupt und ist über alle erhöht um seines Leidens willen. Und das ist genau das, was der Philipperbrief sagt. Ihr kennt die Stelle? Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass im Namen Jesu sich alle einmal beugen müssen. Alle. Alle. Sie werden zähneknirschend in die Knie gehen vor Jesus oder jetzt freiwillig. Weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Er hebt sein Haupt, weil er getrunken hat vom Bach am Wege. Haben Sie das verstanden? Wir müssen ein bisschen mitdenken, nicht? Die haben wir keine Illustrierte. Und sehen Sie, in dieser Auslegung ist mir das so groß, dass hier wieder, dass dem Luther in diesem Siegespsalm am Schluss doch einfach das Kreuz Jesu gezeigt wird. Da wird deutlich, dass das Kreuz Jesu die Hauptsache im Christentum ist. Fragen Sie mal einen deutschen Bürger, was die Hauptsache im Christentum ist. Er sagt, die Nächstenliebe. Und dann sagen Sie, was tun Sie? Der sagt, ich habe Krach meinen Nachbarn. Nee? Die Hauptsache am Christentum ist das Kreuz Jesu, das der Sohn Gottes für unsere schmutzigen Sünden bezahlt hat. Dass er zum hohen Priester wurde, der sich selber als Lamm geopfert hat auf dem Altar des Kreuzes. Das Kreuz Jesu ist die Hauptsache im Christentum. Sehen Sie, wenn jemand von Ihnen sich bekehrt zum Herrn, dann wird ihm das Kreuz Jesu über alles groß, dass man die ganze Vergangenheit hier loswerden kann. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Und im Fortgang des Christenlebens wird einem das Kreuz immer größer. Denn da lernt man immer besser sein verlorenes Herz kennen. So ein dummes Gebabel wie das, ich tue Recht und scheue niemand, kann ein Nachfolger Jesu nicht mehr sagen. Der kennt sein böses Herz. Und dann wird er immer froher dran, dass da ein Versöhner und Heiland ist, der ihn errettet. Und im Sterben wüsste ich mir nichts Herrlicheres als den Anblick des Kreuzes Jesu. Der Mensch von heute, der weiß ja nicht mal, mit welchem Bibelwort er sterben soll. Ne? Darum lässt er sich mit Morphium so lange betäuben, dass man nicht mehr weiß, wo der Tod angefangen und aufgehört hat. Deshalb geht er doch in die Ewigkeit vor Gottes Angesicht. Aber ich möchte im Sterben das Bild des gekreuzten Heilandes vor mir sehen, dass ich es weiß, er hat mich erkauft vom Tode, vom Welt, von meinen Sünden und von allem. So, das war der erste Teil. Und nun kommt der zweite Teil. Den zweiten Teil überschreibe ich. Verstehen Sie hinten gut jetzt? Ich traue dem Mikrofon heute nicht ganz, es war kaputt. Geht's? Danke. Den zweiten Teil überschreibe ich, was Hengstenberg, Spörtchen und andere zu unserem Text sagen. Was Hengstenberg, Spörtchen und andere zu unserem Text sagen. Sehen Sie, es gab im 19. Jahrhundert einen großen lutherischen Theologen, ein bedeutenden, gewaltigen Mann, viel umstritten, der ist Hengstenberg. Er war ein großer Bibelausleger. Und ich habe gelesen, was Hengstenberg zu seinem Text sagt. Und es ist merkwürdig, dass seine, er war ziemlich orthodoxer Lutheraner, dass seine Auslegung zusammenstimmt mit der des großen englischen Baptisten und Erweckungspredigers Spurgeon. Ich hoffe, Sie wissen, wer Spurgeon war, der Mann, der in London jeden Sonntag vor 3.000 bis 4.000 Menschen predigte, einer der gesegnetsten Zeugen Jesu Christi in der modernen Zeit, die war Baptist. Spörtchen und der Lutheraner Hengstenberg gehen also eins in der Auslegung. Und ich muss sagen, dass diese Auslegung, die diese Männer haben, mich auch sehr erquickt hat. Und nun muss ich eben ein Wort einfügen. Sie werden mich vielleicht fragen, ja Mensch, wenn die es wieder anders auslegen, was denn das Richtige? Da sage ich, Sie können sich raussuchen. Ich lege es Ihnen vor. Ich persönlich bin überzeugt, dass die alle Recht haben. Sehen Sie, es ist die Eigentümlichkeit von uns, dass wir mit schrecklich vielen Worten gar nichts sagen. Lesen Sie mal eine politische Rede von vor einem Jahr. Sie lachen sich tot. Wir können mit vielen Worten nichts sagen. Gottes Wort sagt mit wenig Worten so viel, dass ein großer Geist es gar nicht allein ausschöpft. Und der zweite und dritte und alles zusammen ist dir gesagt. Gottes Wort hat immer neue Reichtümer. Verstehen Sie? Und jetzt wollen wir also hören, was uns Hengstenberg und Spörtchen und andere dazu sagen. Unser Psalm zeigt uns den Herrn Jesus als einen großen Kämpfer, als einen Kriegsmann, als den Feldherrn Gottes. Und sehen Sie, damit sind wir an einem Stück der biblischen Weltanschauung. Der natürliche Mensch, statt mal auf die Bibel zu hören, geht an der Welt kaputt, weil er sie einfach nicht begreifen kann. Wenn es schief geht, dann sagen sie, wie kann Gott sowas zulassen? Wenn es wieder ein bisschen gut geht, sagen sie, sind wir nicht tüchtig, wir Deutschen, Wirtschaftswunder. Geht es wieder schief, sagen sie, wie kann der liebe Gott sowas zulassen? Wenn es gut geht, sind wir es gewesen, wenn es schlecht geht, ist der liebe Gott gewesen. Das stimmt ja nicht. Aber der Mensch ist ja so dumm, dass er nur von seiner Dummheit noch Wort existieren kann. Wir müssen die biblische Weltanschauung einmal uns aufnehmen, meine Freunde. Die geht so, dass Gott die Welt geschaffen hat. Sie ist sein Eigentum. Aber Gott hat ihr auch erlaubt, sich von ihm loszureißen. In einem gewaltigen Abfall hat die Welt sich von ihrem legalen, rechtmäßigen Herrn getrennt. Und damit begann in der Welt das Elend. Nun gibt es Kriege und Jammer und Tränen und Gefängnisse und Schlachtfelder und Krach zwischen Mann und Frau und Krach in Häusern und all die ungelösten Fragen. Nun wird in der Bibel der Teufel, der Gott dieser Welt genannt. Der Teufel ist der Gott dieser Welt. Eine gefallene Welt. Und wenn einer denkt, das ist aber eine pessimistische Weltanschauung, da sage ich, da hören doch mit ihren Illusionen auf und sehen Sie mal die Welt, wie sie wirklich ist. Und nun sagt die Bibel, in diese gefallene Welt ist der Sohn Gottes aus der anderen Dimension, aus der Welt Gottes, da oben aus der anderen Dimension hereingebrochen. Und seitdem ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Dieser Kampf ist entschieden. Als Jesus am Kreuze rief, es ist vollbracht, ist der Sieg des Reiches Gottes entschieden. Aber er tobt noch, bis Jesus wiederkommt. Er tobt jetzt hier. Und darum spricht dieser Psalm von so kriegerischen Ausdrücken. Da ist die Rede von Sieg und von Kampf. Ich sage so ein paar Worte nur mal. Von Schlagen, Feinde, Zerschmettern, das sind alles Bilder von Schlachtfeldern, nicht? Kampf zwischen Licht und Finsternis. Meine Freunde, wie kämpft Jesus auch um unsere Seelen? Es ist ja keiner hier, der das nicht schon gespürt hat. Wie der Kampf zwischen Licht und Finsternis hier tobt. Das fing an, als er dürstend rang um meine Seele am Kreuz, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle. Und Jesus ringt heute Morgen um ihre Seele, dass er sie errette aus ihrer Selbstgerechtigkeit, ihren dummen Gedanken und ihrem Hochmut und ihrer Verlorenheit und ihrer Verzweiflung und all dem, was sie aus der Hölle und aus vom Satans Macht und Welt ringt um uns erkämpft. So wird uns Jesus in dem Psalm gezeigt als der Kämpfer, als der Streiter Gottes. So, und dann fassen wir auf. Es steht in der Bibel eine wunderschöne Geschichte von einem Streiter. Da war das Vorbild Jesu, der Vorläufer Jesu, der Gideon. Kennt ihr die Geschichte von Gideon? Der hat ein Heer gesammelt wie er die Feinde Gottes. Und er sagt, Gott, das Heer ist viel zu groß. Ich mache größte Wirkungen mit kleinen Mitteln. Und da muss Gideon sein Heer, jeden Einzelnen, auf die Probe stellen. Er führt sie in ein Tal, an einen Bach. Sie sind durstig vom Marsch. Und da sagt der Gideon, jetzt trinkt. Und da machen es die einen so, sie lassen sich erstmal feierlich nieder. Sie machen sich bequem. Koppel ab, Tornister runter, Butterbrot raus. So, da gehen wir nicht so schnell weg. Und die hat der Gideon nach Hause geschickt. Aber die richtigen Streiter, die richtigen, die haben nur eben vom Bach am Wege getrunken. Die haben eingetaucht und vom Bach am Wege getrunken und sind weiter in den Kampf. Und mit den 300 hat Gideon den Krieg gewonnen. Und nun sagt Spörtchen an die Geschichte, denkt uns auf Psalm. Jesus ist so ein richtiger Streiter Gottes.
Der macht keine Pausen. Der trinkt nur eben am Bach am Weg und geht weiter in den Kampf. Das heißt, im Kriege Jesu gibt es keinen Halt. Keine Pausen. Meine Freunde, man kann im Kalten Krieg mal einen Frieden schließen. Im Krieg Jesu um die Welt gibt es keine Ruhe. Das ist dir gemeint. Das muss die Welt ja gerade heute erfahren. Gucken Sie sich doch mal an. In Westdeutschland ist jeder Bürger überzeugt, Christentum ist doch passé. Im Osten wollen sie es vernichten. Und die Wirkung, die ganze Welt muss und muss und muss sich mit Jesus beschäftigen. Und wird nicht fertig damit, nicht? Es gibt keine Pause im Angriff Jesu auf die Welt. Es gibt auch keine Pause im Ringen Jesu um ihr Herz. Mir sagte mal ein junger Mann, der im Gottesdienst das Wort gehört hatte von Jesus, ganz wütend: Er soll mich doch in Ruhe lassen. Da habe ich gedacht, meinst du, ich soll dich in Ruhe lassen? Da sagte er, nein, er. Er soll mich in Ruhe lassen. Das tut er nicht. Es kann nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt. Bis der Kreis der Erden und dein Herz zu seinen Füßen liegt. Es kann nicht Friede werden. Im Großen, wenn ein Streiter Jesu fällt, erweckt er den Nächsten. Und du musst schon viel Mühe aufwenden, wenn du endgültig verloren gehen willst. Und ohne Heiland leben und sterben. Da musst du die Ohren arg zustopfen. Das wäre die zweite Auslegung. Es gibt keine Ruhe. Keine Pause im Kampf Jesu. Und noch ein drittes. Können Sie noch? Ist ein bisschen schwer heute, gebe ich zu. Aber es sind ja keine Kindergarten hier, nicht? Lassen Sie mich noch ein drittes sagen. Noch eine dritte mögliche Auslegung. Ich hätte beinahe gesagt, wir haben erst gehört, was Luther sagt, und wir haben gehört, was Spurgeon sagt. Ist ein Arzt hier? Ja, kommt einer. Wir wollen uns nicht beunruhigen lassen. Ich könnte jetzt sagen, was ich meine. Aber so will ich es mal nicht ausdrücken, sondern ich will sagen, ja, sehen Sie, ich kann mich natürlich mit Spurgeon und Luther nicht vergleichen, aber jedes Kind Gottes hat das Recht, sich Gedanken zu machen über ein Bibelwort und zu horchen, was Gott hier sagt. Und nun will ich Ihnen noch sagen, was ich gehört habe, zu dem, was wir jetzt gehört haben. Noch eine dritte mögliche Auslegung. Und alle sind berechtigt, wissen Sie. Gottes Wort, sage ich nochmal, ist reich. Alles gehört alles zusammen. In einem Wort steckt eine Menge. Sehen Sie mal, der Herr Jesus hat oft geredet vom Tränken mit einem Becher kalten Wassers. Wer meine Jünger tränkt mit dem Becher kalten Wassers? In unserem Text sehen wir einen Wanderer, den niemand tränkt. Er wird trinken vom Bach am Wege. Und da sehe ich, ist von Jesus die Rede, vom kommenden Messias, messianischer Psalm. Und da sehen wir die Einsamkeit Jesu. Als Jesus über die Erde ging, war er unerhört einsam. Er war einsam sogar unter seinen Jüngern, die ihn meistens nicht verstanden haben. Aber er hatte immer an seinem Wege den Bach, aus dem er trinken konnte, an dem er sie erquickte. Er war immer neben seinem Wege. Und das war das stille Gespräch mit dem Vater. Es tat ihm keiner Gutes, aber an seinem Wege, an seinem einsamen Wege, ist der Bach das stille Gespräch mit dem Vater, wo er aus den Wassern Gottes trinkt. Es gibt eine Geschichte im Evangelium, die ist unerhört herrlich. Die illustriert den ganzen Vers. Da wird erzählt, dass die Feinde Jesu toben und rasen und beschließen, sie wollen ihn töten, halten große Sitzung ab, wie das geschehen soll. Und in derselben Nacht während dieser Sitzung geht er auf einen einsamen Berg im Gebirge und redet mit dem Vater. Da trinkt er vom Bach am Wege, aus den Wassern Gottes. Und am Morgen hebt er sein Haupt empor. Da wird erzählt, wie er sich feierlich in die Volksmasse begibt und sich setzt, und die 12 Jünger einzeln mit Namen beruft, die seinen Namen die Welt tragen sollen. Er wird das Haupt erheben, weil er getrunken hat vom Bach am Wege. Und sehen Sie, das gilt nun auch für jeden Nachfolger Jesu. Es gibt keinen Nachfolger Jesu, der nicht einsame, staubige Straßen ziehen muss. Ich denke an so manchen Jungen, dessen Eltern im Grunde dagegen sind, dass er Christ wird. Er ist völlig unverstanden. Der Vater sich die Haare rauft, muss was Gescheites werden, Mensch, dieser religiöse Fanatismus. So nicht, so nennen sie das. Wenn er was ernst nimmt, dann sagen sie religiöser Fanatismus. Wie viele einsame Jungs und Mädels hier? Vielleicht eine Frau, deren Mann völlig anders steht? Na, oder umgekehrt, der Mann und seine Frau geht nicht mit. Es ist sehr schwer, wenn man an der entscheidenden Stelle des Lebens den liebsten Menschen nicht neben sich hat. Und wie einsam manch einer im Betrieb. Er wird ausgelacht, dass er Christ ist. Wir sind ja ein christliches Abendland, da wird ausgelacht, wenn man ernst macht. Diesem Narrenvolk. Und da möchte ich euch sagen, neben dem einsamen Christenweg ist immer der Bach. Du darfst beten. Du darfst mit dem Heiland reden. Der Bach begleitet deinen Weg immerzu. Er wird trinken vom Bach an Wege, aus den Wassern Gottes. Du darfst dein Herz ausschütten und trinken von dem Trost und der Vergebung und der Gnade und der Hilfe und dem Reichtum, die Jesus dir im Gebet gibt. Dann kann man wieder fröhlich weiter wandern und sein Haupt emporheben. Und nun wollen wir auch trinken vom Bach am Wege. Ja, Herr, wir wollen auch trinken vom Bach am Wege, indem wir mit dir reden. Unser Herz ist durstig nach Leben und Frieden und Wahrheit. Und du bist das alles und bietest dich uns an. Wir danken dir. Amen.